Wir sind dankbar unserem lieben Gott, dass wir auch heute an diesem Sabbattag hier versammelt sind und dass wir sein Wort aufschlagen dürfen, dass wir uns jetzt auch in der Predigtstunde, dass wir geistliche Nahrung für uns nehmen, etwas, was uns stärkt, auch in unserem Glauben und was uns näher zu Gott bringt. Wir haben in dieser Woche unsere Schwester Maria Franz auch zu ihrer Ruhestätte begleitet. Und ihr wisst, wir haben eine Beerdigung gehabt. Und ich möchte gerne nur einen Satz nennen. Bei solchen Dingen, wo wir jemanden verloren haben, wo wir auch Beerdigung haben und an ihn denken oder an sie und Trostworte finden, auch für die Hinterbliebenen. Natürlich ist es eine Möglichkeit, dass man das Wort Gottes predigt und dass man auch das sagt, was eigentlich Gott durch sein Wort uns sagt. Und in diesem Text von Paulus, was der Haupttext, würde ich mal sagen, für die Auferstehung und für Jesu Wiederkunft und wie das alles sein wird. Und da steht am Ende im 1. Thessalonicher Brief an diesem Text, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Es gibt auch andere Worte, es gibt auch Trost von anderen, die eigentlich nicht den Trost aus der Bibel nehmen, sondern versuchen mit anderen Worten Trost zuzusprechen. Und ich erinnere mich bei welchen Beerdigungen, wo ich war, wo jemand darüber spricht, dass der Verstorbene jetzt im Himmel ist und dass er oder sie jetzt bei den Engeln ist, schon im Paradies Gottes und so weiter. So habe ich auch in dieser Ansprache auch das nochmal erwähnt. Und dann habe ich erlebt, dass die Enkelin, eine junge Frau, ich weiß nicht, wer von euch, die dort waren, das mitbekommen hat, sie ist zu mir gekommen und hat sie mir gesagt, in ihrer Rede haben sie mir alle meine Illusionen genommen. Ich dachte, sie wäre jetzt im Himmel, meine Oma wäre jetzt mit den Engeln im Himmel, aber alle diese Illusionen haben sie mir jetzt weggenommen. Ich habe mich so gefreut, dass sie jetzt im Himmel ist. Dort wird sie auch den Opa treffen. Der Opa ist gestorben vor 20 Jahren. Und jetzt nach 20 Jahren sollen sie sich wieder treffen, da oben bei den Engeln. Aber allein dieses Wort, sie haben mir alle meine Illusionen weggenommen. Dann konnte ich kurz nur sagen, wir nehmen an, das, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Und in seinem Wort steht dieser Trost. Also, ich muss sagen, ganz freundlich ist sie gekommen. Dass jemand nicht denkt, dass sie vielleicht etwas dagegen gehabt hätte oder so. Sie hat sich so gelächelt und sie hat sich bedankt für das Wort. Aber das hat, was mich angesprochen hat, so richtig, was ich in Erinnerung behalten habe, dass die Leute Illusionen haben, über etwas, was eigentlich nicht das biblische Wort ist. Und wenn jemand kommt und sagt, sie haben mir alle meine Illusionen jetzt weggenommen, dann habe ich gefreut und habe auch gesagt in mir selber, der Heilige Geist wirkt an den Herzen der Menschen. Natürlich, das war jetzt nicht die Gelegenheit, dass man jetzt gleich mit diesem Thema anfängt, aber man kann auch beten und ich bete auch für alle, die so verwirrt sind, die auch nicht wissen, auf einer Seite, schön, dass der gestorben ist oder sie, es ist sie mit den Engeln da oben und das ist schön, sehr gut. Das ist nicht die Wahrheit, die aus der Bibel kommt. Und nur der Heilige Geist kann die Menschen ansprechen und kann auch die Menschen bewegen, Gott zu suchen, so wie es sein soll. Und Jesus hat selber gesagt, in Johannes Kapitel 6 lesen wir, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater im Himmel, der mich geschickt hat, ihn bewegt, zu mir zu kommen. Und wir sollen auch beten, dass der liebe Gott die Menschen bewegt. Wenn die Menschen von Gott bewegt sind und vielleicht schon merken, dass da auf einer Seite Illusionen sind und auf der anderen Seite die Wahrheit aus der Bibel, dass die Menschen das nicht nur einfach so an sich vorbeigehen lassen, sondern dass sie auch das suchen, Jesus suchen, denn nur das ist unsere Hoffnung und das, was uns Menschen bleibt, nichts anderes. Also ich wollte das nur so erwähnen, weil mich das in dieser Woche so beschäftigt hat. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kommt man in den Himmel? Wer kommt in den Himmel? Die Menschen, die gestorben sind und ich sehe und merke, dass alle, die gestorben sind und die Hinterbliebenen sprechen, dass sie im Himmel sind. Egal wie du geglaubt hast, egal wie du gelebt hast, alle Menschen, so sagt man, sind im Himmel. Deswegen ist die Frage auch berechtigt, wer und wie kommt man in den Himmel? Ich möchte gerne in dieser Predigtstunde dass wir uns ein paar Gedanken darüber machen. Ich habe dazu einen Text genommen als Einleitung im ersten Buch Mose Kapitel 28. Im ersten Buch Mose Kapitel 28, da ist das Erlebnis von Jakob, der von seinem Bruder geflohen ist, nachdem er ihn betrogen hat und auch den Vater. Die Geschichte möchte ich jetzt nicht ins Detail betrachten, sondern nur ein Wort daraus nehmen, einen Satz daraus nehmen. Und so, als er auf der Flucht war, diese erste Nacht, wo er draußen auf dem Felde gebracht hat und geschlafen hat, so lesen wir in der Bibel, dass er so einen Stein genommen hat als Kopfkissen und ist eingeschlafen und hat einen Traum gehabt. Und in diesem Traum sieht er eine Leiter von der Erde bis zum Himmel. Und dann hört er auf der Leiter so Engel, die rauf und runter kamen. Und dann hört er oben an der Spitze von diesem Leiter hat er Gott gesehen, gehört. Im Text steht nicht, dass er ihn gesehen hat, aber er hat gehört, was Gott gesagt hat. Vers 15 wollen wir lesen. Und dann sagt, 1. Buch Mose Kapitel 28, Vers 15. Und dann sagt Gott, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Und jetzt kommt Vers 16. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Pforte des Himmels. Wegen diesem Wort habe ich diesen Text auch gelesen. Gibt es am Himmel eine Pforte? Gibt es einen Eingang, wo die Menschen reinkommen? Gibt es ein Tor, Oder wie können wir das verstehen, wenn er sagt, Pforte des Himmels. Durch diese Pforte, wer durch diese Pforte reingeht, der ist gerettet. Der kommt in die Ewigkeit. Der kommt ins Paradies. Der kommt in die Gesellschaft der heiligen Engel. Nur durch diese eine Pforte des Himmels, durch diese Tür. Und interessant, dass der Himmel, obwohl das, wie wir sagen, groß ist und wir können auch nicht verstehen, wie das ist, das Universum ist ziemlich groß und der Thron Gottes ist der dritte Himmel, wie auch Paulus gesagt hat. All diese Dinge haben wir in der Bibel als ein Hinweis, aber der Eingang ist nur einer. Es gibt nur eine Tür. Und was ist und wer ist diese Tür? Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Und wenn jemand in den Himmel gehen will, er kann nur durch diese eine Tür reingehen. Wir haben nichts anderes. Die Apostel sagen, das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben. Es gibt viele religiöse Führer. Es gibt auch viele gute Menschen, Nobelpreisträger, viele, die sehr viel für die Menschheit getan haben. Aber alle diese Namen können keinen Menschen, auch nicht selber, sich selber, zu Gott bringen, wenn nicht durch diese eine Tür, und das ist Jesus Christus. Und das ist so klar in der Bibel, dass nur durch Jesus Christus, wenn jemand überhaupt von den Christen, die an Jesus glauben, in den Himmel kommt, der kommt nur durch Jesus Christus in den Himmel. Wenn jemand von den Moslems in den Himmel kommt und gerettet wird. Wir wissen auch, dass Ellen White schreibt, dass wir, wenn wir im Himmel sind, wir werden uns wundern, wer alles dort ist. Die Menschen, für die wir dachten, der ist so ein schlechter Mensch oder irgendwas, für die wir nie gedacht hätten, dass sie in den Himmel kommen, dann sagt sie, sie sind dort. Nicht alle, aber viele von denen, die wir mal so außen betrachtend gesagt haben, der, also alle anderen, aber der nicht, der ist im Himmel. Aber da gibt es noch einen schwierigeren Satz dabei, der sagt, aber viele, für die wir denken, der ist so gut, der kommt in den Himmel. Wir werden merken, dass einige von solchen Leuten nicht da sind. Und das ist eine Warnung für uns alle. Nicht dadurch, dass wir gut sind, dass wir gut reden können, dass wir etwas Gutes getan haben. Das ist nicht der Eingang zum Himmel, sondern nur Jesus Christus als die Tür zum Himmel. Wer wird gerettet? War mir interessant, eine Statistik zu lesen. Natürlich stammt von 2022 und da steht in dieser Statistik, auf der Welt lebt knapp 8 Milliarden Menschen. Also all das, was ich jetzt in der Statistik vorlesen möchte, das ist nur aus diesem Grund die Frage, wer wird gerettet? Von 8 Milliarden Menschen. Christen sind die am meisten, die Religion, die am meisten Mitglieder hat. 2,26 Milliarden Christen in der Welt. Auf der zweiten Stelle sind die Muslime, 1,6 Milliarden Muslime. Die Hindus gibt es 900 Millionen die Hindus, Buddhisten etwas weniger, 450 Millionen. Und Juden sind in der Welt 15,2 Millionen. Konfessionslose 1,13 Milliarden und alle anderen sind wahrscheinlich die, die gar nicht auf oder erfasst sind in dieser Statistik. Gibt es vielleicht andere Statistik, die habe ich im Internet gefunden. Unter den Christen sind die stärksten die Katholischen. Die sind circa eine Hälfte von allen Christen. Ungefähr so über eine Milliarde und ein Hundert Gläubige bzw. katholische Christen und Adventisten in der ganzen Welt so ungefähr 22 bis 23 Millionen. Das ist etwas, was eigentlich interessant ist zu wissen. Aber von allen diesen Menschen, die religiöse Gefühle in sich haben und tragen, die Frage stellt sich, wer wird gerettet? Wer kommt in den Himmel? Nicht nur deswegen, weil jemand gestorben ist und dann kommt er gleich in den Himmel, sondern wer durch Jesus Christus seinen Weg sucht und durch Jesus in den Himmel kommt. Gibt es viele, die gerettet werden? Diese Frage war mir auch interessant, weil nämlich auch damals zur Zeit Jesu gab es diese Frage. Die Menschen haben sich interessiert, weil Jesus so viel über himmlisches Reich gesprochen hat. Und einer hat sogar auch gewagt, ihn vor allen Leuten zu fragen. Im Lukas-Evangelium Kapitel 13. Lukas-Evangelium Kapitel 13. Lesen wir Verse ab dem Vers 22. Lukas Kapitel 13 ab dem Vers 22. Und er ging durch die Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Bis hierher. Also, wir lesen in der Bibel, in den Evangelien, dass es auch zur Zeit Jesu Menschen gab, die sich auch interessiert haben. Wer wird gerettet? Und hier kommt einer und vor allen Leuten fragt, meinst du, dass es wenige sein werden oder viele? Jesus gibt keine Antwort, ob viele oder wenige, sondern er sagt etwas, was er uns ans Herz legen möchte. Und das ist auch das Hauptthema in meiner Predigt heute. Ringt darum, durch die enge Pforte ins Himmelreich zu kommen. Ringt darum, was es bedeutet, dass wir, wenn wir in den Himmel kommen sollen, wir sollen darum ringen. Obwohl die Errettung und das Heil eigentlich eine Gabe Gottes ist, ein Geschenk Gottes, das werden erreichen nur diejenigen, die ringen, die kämpfen, die Kämpfer sind. In Matthäus 7, Verse 13 und 14 ist es wahrscheinlich ein Paralleltext zu dem, was hier steht. In der Bergpredigt sagt Jesus einen ähnlichen Gedanken. Und Matthäus 7, Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Also diese zwei Texte sind irgendwie parallel. In einem Text sagt Jesus, es ist enge Pforte. Es gibt auch einen breiten Weg. Und auf diesem breiten Weg gibt es viele, die dort gehen, sogar auch religiöse Menschen, sogar auch Christen, die Jesus predigen und Lieder singen und vielleicht beten zu Gott, befinden sich leider auf dieser breiten Straße. Und eine enge Pforte, durch diese enge Pforte ins Himmelreich zu kommen, dann muss man ringen. Dann muss man kämpfen. Es geht nicht einfach so. Ringt darum. Was heißt es für mich und für euch, dass wir ringen sollen? Es gibt solche Sportarten, wo so Kampfsportarten. Vielleicht hat jemand von euch schon mal ein Box-Match im Fernsehen gesehen. Das ist ein Ring, so mal ein eingezäunt, ein Platz, und da stehen zwei Kämpfer und ein Schiedsrichter. Und sie kämpfen miteinander. Sie ringen um einen Titel. Und der Schiedsrichter ist da, nur dass er mal schaut, dass alles ordnungsgemäß vor sich geht. Und ich sag's euch, das ist nicht mein Lieblingssport, aber ich habe das auch mal gesehen. Und ich kann euch sagen, ich war immer auf der Seite der Schwächer. Und habe mir gesagt, ach, der arme Mensch. Und dann sehe ich, dass er nicht mehr kann. Und dann sage ich, boah, bis zum Gong noch eine Minute. Der Ärmste will eher durchhalten, diese eine Minute. Und der andere war stärker. Und dann Gong. In der letzten Sekunde gerettet von Gong. Jetzt hat er ja eine kurze Pause. Vielleicht kann er zu sich kommen. Aber dann geht's weiter. Der Kampf geht's weiter. Was heißt ringen, um das Himmelreich zu erreichen? Ich habe mir das auch so vorgestellt. Zwei Kämpfer im Ring. Der eine steht auf einer Seite und der heißt Zoran Lukic. Der bin ich in diesem Ring. Der andere Kämpfer auf der anderen Seite, der heißt Zoran Lukic. Der bin ich. Und diese zwei Kämpfer, sie kämpfen gegeneinander. Und das ist jetzt nicht nur ein Bild, das ist unsere Wirklichkeit. Was heißt zu ringen gegen sich selber? Ellen White schreibt, ein Buch, Der bessere Weg, Seite 45, etwas in dieser Richtung, was ich jetzt gesagt habe. Der Kampf gegen das eigene Ich ist der härteste, den es auszufechten gilt. Unser Ich hingeben und alles dem Willen Gottes unterordnen, kostet Überwindung. Du kannst jemanden besiegen, aber uns selber zu besiegen, das ist etwas, was sehr schwierig ist. Und weiter sagt sich, aber ein Mensch kann erst dann zu einem geheiligten Leben geführt werden, wenn er dazu bereit ist und sich vor Gott beugt. Nur dann können wir das erreichen. Was bedeutet das, gegen sich selber zu kämpfen? Und jetzt frage ich euch, ihr habt sicher solche Kämpfe in eurem Leben gehabt. Kannst du dich mal an eine Situation erinnern, wo du in deinem Leben tatsächlich gegen dich selber gekämpft hast? Denn der fleischliche Mensch führt in eine Richtung, die eigentlich das Fleisch will. Wir haben unsere Wünsche, Pläne, Ziele, Hormone, wie auch immer. Und dieses fleischliche Mensch zieht uns in eine Richtung. Auf der anderen Seite ist ein geistlicher Mensch. Und der geistliche Mensch durchdringt durch den Geist Gottes, durchdrungen, kann er den Willen Gottes erfüllen. Und dieser Kampf im Ring ist etwas, was wir täglich erleben. Wir sind aufgerufen, diesen Kampf zu kämpfen. Und jeder Gang oder jede neue Runde ist eigentlich jeder neue Tag in unserem Leben. Jeden Tag kämpfen wir. Und Ellen White schreibt auch, und dieses Wort steht mir ständig vor Augen, wir müssen Sieger sein. Wir müssen Heilsgewissheit haben. Und diese Heilsgewissheit dauert nur einen Tag. Heute sollen wir sicher sein, dass wir gesiegt haben. Und dass der geistliche Mensch, ihr kennt dieses Wort auch von Paulus in Römer 8, wo er sagt, der geistliche Mensch oder fleischlich gesinnte Leute, dieses fleischlich Gesinntsein ist der Tod und bringt zum Tod. Wir können dadurch nicht die Ziele erreichen, wenn wir unserem Fleisch erlauben, unseren Gedanken, unseren Wünschen, alles freien Lauf geben. Du kannst nicht dein Ziel erreichen. Auf der anderen Seite, nur geistlich gesinnter Mensch kann das. Und dann sagt Paulus noch, die fleischlich Gesinnten können Gott nicht gefallen, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist und vermag es auch nicht. Und nur die geistlichen Leute, die werden das erreichen. Und dann sagt er als Fazit von diesem Gedanken, Zusammenfassung, wir aber sind nicht fleischlich, sondern wir sind geistlich, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Wer den Geist Gottes nicht hat, der gehört ihm nicht. Und bitte nehmt mir nicht übel, was ich so sage. Ich zitiere wortwörtlich, was Paulus sagt in der Bibel. Nur durch geistlich geführt zu sein, kommt man durch Jesus Christus in den Himmel. Und alles, was das Fleisch will, trotzdem gibt es auch viele Prediger und Theologen, die sagen, wir sind alle gehen in den Himmel. Wir gehen nicht alle in den Himmel, sondern nur durch Jesus Christus, durch diesen Filter. Und da muss einiges filtriert werden. Und wenn einiges filtriert wird, alles, was schmutzig ist, was nicht da ist, wir haben zu Hause so mal, das ist jetzt so bekannt, so ein, zum Wasser, Trinkwasser zu filtrieren. Das gibt es so in den Haushalten. Und da kommt normales Wasser und geht durch den Filter. Und irgendwann mal ist der Filter voll. Da muss den Filter auswechseln. Da sieht man, was alles im Wasser ist, was wir einfach so als Leitungswasser trinken. Erst dann siehst du, was du alles getrunken hast. Und im übertragenen Sinne, Jesus Christus ist die Tür und er möchte uns auch filtrieren. Alles, was Schmutz ist, was eigentlich nicht dazu gehört, soll vor dem Filter bleiben. Deswegen ist er für uns auch gestorben. Deswegen hat er uns auch ermöglicht, durch ihn ins Reich Gottes zu kommen. Bewahrt die Tore der Seele. Ist es eine Aufgabe für uns alle, die wir zu Christus kommen wollen. Unsere Augen, durch die Augen kann vieles in die Seele reinkommen. Bewahrt eure Augen. von dem, was nicht gut ist, dass das nicht in unsere Seele reinkommt, dann sagt man auch, die Ohren sind auch Tore der Seele. Bewahrt eure Tore, Ohren als Tore, was kommt alles, was man hört. Bewahrt eure Zunge. Von den Worten, was wir aussprechen, das kann auch die Seele beschmutzen. Und wir lesen Jakobus, ihr kennt diese Texte, die Zunge ist ein kleines Ding, aber kann so viel anrichten, wie ein kleines Feuer. Kleines Feuer und große Wälder brennen von einem kleinen Feuer. Das ist auch eine Tür für unsere Seele. Und dann geht es weiter auch durch den Mund. Alles, was da reinkommt in einen Tempel des Heiligen Geistes. Also wir sehen, dass wenn wir in den Himmel kommen wollen, und das ist unser Ziel, die Erde, die Welt vergeht und alles, was auf der Welt ist, sondern mein Ziel ist, zu Gott zu kommen, durch die Pforte des Himmels. Und als Höhepunkt meiner Predigt von heute, ringt darum, durch Jesus Christus, durch diesen Filter ins Reich Gottes zu kommen. Nur durch ihn, ich bin die Tür. Es gibt keine andere. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auch von anderen Glaubensgemeinschaften oder Religionen, wer auch immer, von den Moslems und von den Buddhisten, Hinduisten und wie sie alle heißen, in den Himmel kommt, in die Ewigkeit zu Gott, der kommt auch nur durch Jesus Christus. Und Gott kennt die Herzen der Heiden, wie Paulus sagt. Und das Gewissen spielt eine große Rolle. Möge Gott uns auch helfen, dass wir unser Leben dem anvertrauen können, der uns erlöst hat, der uns auch helfen kann, geistliche Menschen zu sein, nicht fleischliche Menschen. Und dass der Geist Gottes in uns wirkt und uns immer wieder aufs Neue zu Jesus bringt. Jeden Tag Heilsgewissheit zu haben, die nur einen Tag dauert. Und das ist heute. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle. Und möge Gott uns tatsächlich segnen, dass wir ihn nicht nur anbeten, wenn wir in die Gemeinde kommen, wie wir auch in der Lektion auch angesprochen haben, sondern dass das ein Lebensstil ist. Jesus leitet mich in meinem Leben und durch ihn komme ich da, wo ich kommen möchte, ins himmlische Heimatland. Möge Gott uns dabei segnen, gute Entscheidungen zu treffen in unser Leben. Amen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderschönen Sabbattag, den du uns geschenkt hast, die Gemeinschaft, die wir hier zusammen haben dürfen, für dein Wort in unserer Mitte, für dein Segen. Danke dir, dass du unsere Herzen, unseren Verstand auftust durch dein Wort, durch den Heiligen Geist, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Ich möchte dir danken auch für die Botschaft, die wir heute von dir bekommen haben. Wir wollen nicht in welchen Illusionen leben, sondern wir wollen dich erreichen, Herr Jesus, als einzige Tür, als einzige Pforte zum Vater zu kommen, in den Himmel zu kommen, in die Ewigkeit zu kommen und all das, was du in deinem Wort gesprochen hast, gesagt hast, versprochen hast, dass wir uns ernst zu Herzen nehmen und dass wir das erreichen, was du, Herr Jesus, für uns vorbereitet hast. Danke dir, dass du gestorben bist für unsere Sünden und dass du würdig bist, auch dass wir durch dich in den Himmel kommen. Bereite du jeden Einzelnen von uns vor und hilf du uns tatsächlich geistliche Menschen zu sein, von deinem Geist geführt zu sein und solche Entscheidungen im Leben zu treffen, die uns näher zu dir bringen. Danke dir. Ich bitte dich für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde hier, auch die, die nicht da sind, auch darüber hinaus alle aufrichtigen Menschen, die dich suchen, dass sie dich finden, solange noch Zeit ist. Und ich danke dir, dass du uns beistehst, dass du uns in deiner Hand trägst, dass wir in dir sicher sind. Im Namen Jesu. Amen. Amen.